Wir haben nichts gelernt, empört sich Mojib Latif, wenn er sich vor Augen führt, wie die Menschheit mit den Ozeanen umgeht. Das Ende der Ozeane, warum wir ohne die Meere nicht überleben werden, heißt sein neues Buch. Es könnte vielleicht auch empört euch heißen, indem er die Summe seiner Forschung, aber auch die Summe seiner Befürchtungen zieht. Herzlich willkommen, Mojib Latif.
Vielen Dank. Guten Tag.
Sie sind Professor für Ozeanographie am Geomar, am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, leiten dort verschiedene Arbeitsgruppen, zum Beispiel den Forschungsbereich Ozeanzirkulation und Klimadynamik, haben in verschiedenen Gruppen mitgearbeitet, die auch international Forscher versammelt haben, sind Mitglied im Exzellenzcluster Ozean der Zukunft, wie das jetzt heißt, und im Vorstand des Deutschen Klimakonsortiums. Kurz, Sie wissen es so genau wie kein anderer, wie es um unsere Ozeane steht. Nehmen Sie uns doch mal mit auf eine kleine Forschungsfahrt und erklären uns, wenn man mal auf einem Schiff unterwegs war auf dem Ozean und mehrere Tage kein Land gesehen hat, kann man sich gar nicht vorstellen, dass diese unglaubliche Menge Meer beeinflussbar wäre. Aber es ist offenbar dann doch gelungen.
Ja, es ist gelungen, weil wir über viele, viele Jahrzehnte tatsächlich kontinuierlich die Meere belastet haben, auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Stichwort Klimawandel. Die meisten werden mich ja kennen im Zusammenhang mit dem Klimawandel. Die Erwärmung, die globale Erwärmung erfasst natürlich auch die Ozeane. Ungefähr 90% der Energie, die über die globale Erwärmung in der Atmosphäre entstanden ist, ist in den Weltmeeren verschwunden. Das heißt also, die Ozeane erwärmen sich bis in Schichten bis zu 2000 Meter Tiefe. Ein gigantisches Wasservolumen. Und das stresst natürlich auch die Meeresökosysteme. Zweiter Punkt, die globale Erwärmung wird ja durch CO2, Kohlendioxid, hervorgerufen. Kohlendioxid entsteht bei der Energiegewinnung, wenn wir Öl verbrennen, wenn wir Kohle verbrennen, wenn wir Gas verbrennen. Ein Teil des Kohlendioxids, und das können wir nicht vermeiden, landet im Meer. Wenn Sie aufgepasst haben in der Schule, dann wissen Sie, dass Wasser, also H2O und CO2, H2CO3 ergibt, also Kohlensäure. Das heißt, die Weltmeere versauern infolge des Ausstoßes von Kohlendioxid. Und das ist ein weiterer Stressfaktor für die Ozeane.
Das ist messbar.
Das ist messbar. Sowohl die Meereserwärmung als auch die Meeresversauerung ist messbar. Der pH-Wert, damit misst man oder damit bewertet man den Säuregrad des Wassers, ist inzwischen um 0,1 Einheiten gesunken. Das sagt uns nichts. Das heißt aber, dass der Säuregrad schon um 30% angestiegen ist.
Passiert das überall auf der Welt in gleichem Maße oder gibt es da Schwerpunkte?
Also es gibt Hotspots. Die Klimaänderung, auch die Meeresversauerung erfolgt nicht überall im gleichen Maße. Die Erwärmung ist am stärksten, und das haben wir auch immer so vorhergesagt, in den arktischen Gegenden. Das ist die Region, die sich am stärksten erwärmt. Das sehen wir unter anderem auch in der gigantischen Eisschmelze in dieser Region. Deswegen steigt ja auch der Meeresspiegel. Auch die Ozeanversauerung, die Zunahme des Säuregrades, ist in den Polarregionen am stärksten. Warum? Ein ganz einfaches physikalisches Prinzip. Kaltes Wasser löst Gase besser als warmes Wasser. Und Kohlendioxid ist ein Gas und deswegen lösen die polaren Ozeane eben Kohlendioxid besser und deswegen versauern sie auch schneller als die tropischen Ozeane.
CO2, also sozusagen an zwei Veränderungen beteiligt, sowohl an der Erwärmung als auch an der Versauerung der Ozeane. Das sind zwei Faktoren. Der dritte ist die Verschmutzung. Auch da fällt es einem schwer, sich vorzustellen, dass diese große Menge Wasser verschmutzt werden kann. Wodurch geschieht das vor allem?
Ja, also es fällt einem schwer, in der Tat, es zu glauben, dass man so ein riesiges Wasservolumen, 2/3 der Erdoberfläche sind ja mit Wasser, also mit Meer bedeckt. Die mittlere Tiefe des Weltmeeres beträgt knapp 4000 Meter. Die tiefste Stelle im Weltozean ist über 11.000 Meter tief. Das ist der berühmte Marianengraben. Warum sind wir trotzdem in der Lage, den Ozeanen so zuzusetzen? Weil viele Substanzen, die wir in die Ozeane einleiten, so extrem langlebig sind. Nehmen wir beispielsweise den Plastikmüll. Also es sind inzwischen ungefähr 150 Millionen Tonnen Plastik im Meer gelandet. Und dieser Plastikmüll, der löst sich nicht einfach auf, sondern der kann über Jahrhunderte in den Weltmeeren erhalten bleiben. Er verkleinert sich bis hin zu Mikroplastik, wie wir es nennen. Dieser Mikroplastik, der kann von den Kleinstorganismen aufgenommen werden. Die denken dann, das ist irgendwas Essbares. Das Mikroplastik kann sich im Meer noch mit Giftstoffen anreichern. Ihre Dreisat-Kollegen haben das mal als kleine Giftmülltransporter bezeichnet, was da im Meer rumschwimmt. Und das wird von den Lebewesen aufgenommen, zunächst von den kleinen Lebewesen. Wenn die das aufnehmen, dann wird in den Organismen das Gift unter anderem wieder frei, weil einfach der Säuregrad im Organismus anders ist als im Meerwasser. Und dann nehmen die anderen Tiere das eben auch auf. Das heißt, dieses Plastik, das setzt sich fort. Am Ende des Tages finden wir es heute schon auch in den Fischen. Und damit landet es dann bei uns auch wieder am Tisch.
Sie haben ein Beispiel in Ihrem Buch mit einem Pottwal, der, war es in Spanien, gestrandet ist, der dann einer Autopsie unterzogen worden ist. Ja. Und man fand kiloweise Plastikmüll.
Genau. Also diese ganzen Zahlen, die sind immer schwer zu begreifen. Und deswegen habe ich in dem Buch auch immer nach Beispielen gesucht. Und man hat also einen toten Pottwal im Mittelmeer gefunden, und meine Kollegen aus Spanien haben ihn dann mal aufgeschnitten, um mal zu sehen, woran ist dieser Pottwal eigentlich verendet. Und meine Kollegen haben sage und schreibe 18 Kilogramm Plastik in diesem Pottwal gefunden. Und dort waren zum Beispiel Blumentöpfe auf Plastik zu finden. Dort waren riesige Planen aus Plastik zu finden. Dort waren Plastikseile zu finden. Der Grund, warum gerade diese Gegenstände in den spanischen Gewässern vorhanden sind, hat zu tun mit Treibhäusern. Dort werden auf primitivste Art und Weise Pflanzen gezüchtet in noch primitiveren Treibhäusern, und die gehen natürlich auch mal kaputt, und das wird dann alles achtlos ins Meer geworfen, und die Lebewesen, zum Beispiel die Wale, die nehmen das eben auf und verenden dann elendig an dem Plastik, das sie aufgenommen haben. Und deswegen sage ich eben auch ganz eindeutig, Plastik tötet.
Ist das Gerät es vor allem auf dem Wege der, nennen wir es mal, beabsichtigten Müllentsorgung ins Meer? Also hat es damit zu tun, dass nach wie vor in vielen Teilen der Welt das Meer als Müllkippe benutzt wird?
Ja, nee, nicht nur. Also auf See kommt eigentlich gar nicht das meiste Plastik in die Ozeane. So, es kommt einfach von Land über die Flüsse ins Meer. Und es gibt auch sehr viel verstecktes Plastik, von dem wir gar nicht wissen, dass es überhaupt existiert. Zum Beispiel in Zahnpasta. Ja, es gibt in Zahnpasta inzwischen so kleine Kügelchen. Das soll wohl besonders gut die Zähne sauber machen. Ich weiß es nicht. Also ich habe mal einmal im Flugzeug, da war dann im Waschraum so eine kleine Zahnpastatube. Und dann habe ich das benutzt. Und ich dachte, was ist das denn? Auf einmal hatte ich den ganzen Mund voller Kügelchen. Ich dachte, sind die denn wahnsinnig? Und das kann nicht gefiltert werden. Das kommt praktisch ungehindert durch die Flüsse ins Meer. Das Gleiche gilt übrigens für Kosmetika. Auch da findet man inzwischen so kleines Plastik. Ich glaube, das braucht niemand. Und dann gibt es die ganzen Plastiktüten, alleine in Deutschland, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Plastiktüten jährlich verbraucht werden, Einwegplastiktüten. Ich frage mich, wie haben wir eigentlich früher gelebt ohne Plastiktüten? Das ging ja auch. Und ich mache da aus meinem Herzen auch keine Mördergrube. Wenn es nicht anders geht, finde ich, da muss man auch Dinge verbieten. Und die EU fängt jetzt an, die ersten Plastiktüten tatsächlich auch zu verbieten.
Hat nicht Kiel gerade beschlossen, es will eine Stadt ohne Plastiktüten werden?
Wie bitte?
Hat Kiel nicht gerade beschlossen, dass es eine Stadt ohne Plastiktüten werden will?
Ja, aber das wird natürlich lange dauern, weil es immer Ausnahmen gibt. Es gibt immer so einen Stufenplan, das ist bei der EU genauso. Man hat jetzt beschlossen, nur die dünnwandigsten Plastiktüten zu verbieten. Denn es gibt eben auch, das haben wir nicht vergessen, eine ganz starke Plastiklobby, die immer auf der Matte steht und eben genau diese Maßnahmen versucht zu verhindern. Aber ich will vielleicht an einem Beispiel nochmal deutlich machen, dass Plastik auch weite Strecken zurücklegen kann. Ich habe dieses Buch nicht nur geschrieben, um Panik zu machen, um auf die Gefahren für die Weltmeere hinzuweisen, sondern ich habe das Buch auch deswegen geschrieben, um die Faszination des Meeres nochmal deutlich zu machen. Und es gab zum Beispiel einen Unfall im Nordpazifik, also da ist ein großer Massengutfrachter, ein Containerschiff, ist da in Seenot geraten, hat ein paar Container verloren. Und in diesem Container waren so Plastikspielzeuge, so kleine Quietschentchen und solche Geschichten. Und dann, als die Container ins Wasser gefallen sind, sind sie zerborsten und dann sind diese Plastikenten freigesetzt worden. Und dann haben tatsächlich diese Plastikenten, das konnte man verfolgen, eine Reise durch die Weltmeere unternommen. Und ich beschreibe eben auch, wie die Meeresströmungen eigentlich funktionieren, wo sie so längs gehen. Und diese Plastikenten, die haben genau diesen Weg genommen. Sie sind also einmal quer über Nordpazifik, dann durch die Beringstraße in den Arktischen Ozean, dann über den Arktischen Ozean in den Atlantik rein, bis man sie dann tatsächlich in England gefunden hat, also tausende von Kilometern entfernt. Ja? Das heißt also, Plastik, egal wo es reinkommt, verteilt sich letzten Endes. Und das ist auch der Grund, warum man so viel Plastik in der Tiefsee findet. Nur 15% des Plastiks, 15% finden wir an der Oberfläche. 70% sind unterhalb der Oberfläche und die restlichen 15%, die werden an den Stränden angespült.
Da sprechen Sie ein Thema an, das in Ihrem Buch großen Raum einnimmt. Ich denke auch völlig zu Recht, nämlich das Strömungsleben in den Ozeanen. Das ist ein sehr eindrucksvolles Beispiel. Das ist sozusagen Transportbänder, Förderband, hat ein Kollege das genannt. Ein Kollege von Ihnen. Das Förderband, das sozusagen Wasser transportiert. Da geht es um Temperaturausgleich. Es geht um den Ausgleich eines verschiedenen Salzgehalts. Und dieser Ausgleich ist lebenswichtig für nicht nur alle Tiere, die im Meer leben, sondern letztlich auch für die auf dem Land. Können Sie das kurz umreißen?
Ja, also die Meeresströmung, die muss man sich so vorstellen als ein globales Netz von Strömungen, die nicht nur an der Oberfläche, sondern auch in der Tiefsee vorhanden sind und so auch alle Ozeane miteinander verbinden. Nehmen wir mal den Sauerstoff. Der Sauerstoff wird natürlich auch über die Atmosphäre in den Ozean transportiert. Zum Teil wird er auch in den Ozeanen selbst produziert, denn auch dort gibt es ja Photosynthese. Aber die tiefen Meeresschichten werden von oben versorgt, denn nur dort kann Photosynthese überhaupt stattfinden. Wenn jetzt sozusagen diese globale Umweltbewegung, wie wir sie auch nennen, langsamer wird, dann kann das dazu führen, dass bestimmte Meeresgebiete in, sagen wir mal, 500, 600, 700 Metern Tiefe nicht mehr in dem Maße mit Sauerstoff versorgt werden, wie es normalerweise der Fall wäre. Und solche Todeszonen, die es heute schon gibt, auf natürliche Weise, die könnten sich infolgedessen eben weiter ausdehnen. Denn ohne Sauerstoff geht auch im Meer gar nichts. Und das würde natürlich den Garaus machen für all das Leben, das dort unten ist. Und wir dürfen nicht vergessen, das Leben im Meer, das findet nicht nur in den oberen Schichten statt. Wissen Sie, Fische, die sind in 2000, 3000, 4000 Meter Tiefe völlig normal. Ja, es gibt theoretische Berechnungen, dass bis in etwa 7 Kilometer Tiefe noch Fische vorkommen können. Man hat sogar einen toten Fisch allerdings in 8000 Meter Tiefe gefunden. Also Leben ist überall. Und wenn dieses Leben nicht mehr ausreichend mit den lebensnotwendigen Stoffen versorgt wird, dann kommt es eben zu einer Katastrophe. Und wir dürfen nicht vergessen, dass das, was oben passiert, auch das beeinflusst, was unten passiert. Ich will Ihnen dazu auch ein Beispiel geben. Was meine ich damit? Die Meere sind ja überfischt. Und wir fischen ja inzwischen schon die Schleppnetze, also Netze gehen ja schon in Tiefen von 1000, 1500 Metern. Und da fischen wir alles leer. Aber auch die Fische darunter, wo wir gar nicht mehr fischen, sind davon betroffen. Zum Beispiel in 2000, 3000 Meter Tiefe. Wie kann das angehen? Weil die Jungfische, dieser Fische, die da unten leben, die leben dort, wo gefischt wird. Das heißt, die werden gleich mitgefischt. Die ganze Brut wird mitgefischt, ja. Und deswegen können sich die Bestände dann weiter unten, wo eigentlich gar nicht gefischt wird, nicht mehr erholen und werden systematisch dezimiert. Und es war mir einfach ein Bedürfnis, das nochmal deutlich zu machen, wie sehr wir eigentlich auf die Ozeane einwirken. Selbst wenn unsere Aktivitäten unten sind, heißt es nicht, dass die Auswirkungen nur oben zu finden sind, sondern vor allen Dingen auch in der Tiefsee. Mhm.
Es ist ein sehr komplexes Gleichgewicht. Es sind unterschiedliche Aspekte, die zu einer Pufferfunktion beitragen, die die Ozeane in hohem Maße ausüben. Und die Gefahr, die Sie beschreiben, läuft darauf hinaus, dass dieser Strömungsausgleich zusammenbrechen oder zumindest deutlich abnehmen könnte. Und der würde zunächst mal, sagen wir mal, mittelfristig, also im Laufe von vielleicht 100 Jahren, vielleicht auch weniger, also zumindest jetzt nicht 5000, sondern mittelfristig, dazu führen, dass bestimmte Wetterphänomene nicht mehr stattfinden. Monsunregen, Phänomene, die für die Fruchtbarkeit und dafür, dass Menschen leben können in bestimmten Bereichen der Erde, absolute Voraussetzungen sind. Das wäre sozusagen der erste Schritt einer möglichen Katastrophe, wenn die Ozeane diese Funktion, die sie im Moment für unser Klima spielen, nicht mehr weiter spielen können. Wir haben gesprochen über die Verschmutzung. Plastik haben Sie näher beschrieben, Öl, Radioaktivität wären zwei weitere Faktoren. Radioaktivität, hat man das Gefühl, ist zumindest Fukushima bei all der freigesetzten Radioaktivität doch ein Fanal für die Welt gewesen, sich von dieser Technik abzuwenden. Aber mit dem Risiko werden wir noch lange leben.
Ja, genau. Also A, hat Radioaktivität oder bestimmte Radioaktivität eine sehr lange Halbwertszeit. Cäsium zum Beispiel hat eine Halbwertszeit, die sehr viel länger ist als ein Menschenleben. Das heißt, das ist eine Hinterlassenschaft, die wir den Nachkommen, unseren Nachkommen auch hinterlassen. Dann, Sie sprachen die Ölverschmutzung an. Wissen Sie, ein Anstoß zu diesem Buch war eben dieser gigantische Ölunfall im Golf von Mexiko 2010, vielleicht erinnern Sie sich, monatelang hat man es nicht fertiggebracht, dieses Bohrloch in 1000 Meter Tiefe abzudichten. Es sind 800.000 Liter Öl ins Meer geflossen und ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl gehabt, dass man alles Menschenmögliche getan hat, um dieses Bohrloch abzudichten. Und das ist ein systemischer Fehler. Es gab eine Untersuchung, Präsident Obama hat eine Untersuchungskommission eingesetzt und das Ergebnis lautete, dass diese Katastrophe sich jederzeit wiederholen kann, weil es einfach im System so angelegt ist, weil Sicherheitsstandards systematisch unterlaufen werden, um Kosten zu sparen. Das ist der eigentliche Punkt. Um Kosten zu sparen, spart man eben immer an der Sicherheit und deswegen kann man nicht sagen, dass das jetzt ein spezieller Ölunfall war, der durch widrige Umstände zustande gekommen ist, sondern das ist im System angelegt und der Bericht sagt, das kann jederzeit wieder passieren. Was die Radioaktivität angeht, wir müssen gar nicht so weit weggehen. Fukushima war ein weiterer Punkt, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Wissen Sie, auch bei uns in der Nordsee wird jede Menge Radioaktivität eingeleitet, das weiß kaum jemand, über die Wiederaufbereitungsanlagen, eine in Großbritannien, Sellafield, die andere in Frankreich, La Hague, kontinuierliche Einleitung von sogenannten schwach radioaktivem Material. Ja, meine Damen und Herren, was heißt denn schwach radioaktives Material? Wer weiß, ob nicht das Leben auch darauf reagiert und es ist sogar sehr wahrscheinlich, dass das Leben darauf reagiert. Das heißt, wir benutzen einfach die Meere als Müll Kippe und nicht nur für Öl, nicht nur für Plastik, sondern eben auch für Radioaktivität. Und es passieren so wundervolle Dinge in den Meeren, das will ich vielleicht nochmal zum Abschluss sagen, die ich auch beschreibe. Es gibt zum Beispiel so etwas wie ein weißer Haikaffee. Wussten Sie, dass es so etwas wie ein weißer Haikaffee gibt? Wir haben also herausgefunden, dass zwischen Kalifornien und Hawaii ungefähr in der Mitte sich jedes Jahr die weißen Haie treffen. Und keiner weiß, warum machen sie es eigentlich. Ja? Dann tauchen die bis in 1000 Meter Tiefe ab, dann machen die alle möglichen Figuren. Und ja, wir wundern uns. Ein Punkt hat wahrscheinlich mit der Partnersuche zu tun. Ich meine, wir machen ja auch alle möglichen schrägen Dinge, um Partner zu finden. Und ja, also es ist faszinierend einfach. Und vielleicht machen sie es einfach nur, um Spaß zu haben. Wir machen ja auch viele Dinge, um nur Spaß zu haben. Das ist kein Sinn. Warum soll es denn mal alles einen Sinn haben, was die Tiere machen?
Ihre Liebe, Ihre Faszination spielt eine große Rolle in dem Buch, trägt das Buch. Sie haben Forschungsreisen, alles Mögliche gemacht. Sie kennen die Ozeane sehr gut. Also Wut und Liebe könnte das Buch auch heißen. Kommen wir ein wenig auf die Wut zu sprechen. Ich habe Sie zitiert, das war wirklich ein Zitat, wir haben nichts gelernt. Sie sind seit mindestens 2 Jahrzehnten als Sachverständiger, als Meeres- und Klimaforscher unterwegs. Sie haben auch Zugang zu politischen Gremien, die Politiker beraten. Es stimmt ja nicht, dass sich nichts tut, aber viel ist es auch nicht, oder? Wie kommt das?
Ja, also viel ist es nicht. Vielleicht darf ich mal ganz kurz eine Zahl nennen. Die Klimaverhandlungen finden ja jedes Jahr statt, demnächst wieder in Lima. Nächstes Jahr soll ja der große Durchbruch kommen in Paris, auch wieder im Herbst 2015. Und seit die Politik sich trifft, seit Beginn der 1990er Jahre, ist der Ausstoß von CO2, also der Hauptverursacher der globalen Klimaveränderung, nicht etwa gefallen, sondern er ist gestiegen. Er ist gestiegen um 60%. 60%. Also Anspruch und Wirklichkeit könnten in der internationalen Klimaschutzpolitik nicht weiter auseinander liegen. 60% ist wirklich eine Ohrfeige für die Weltpolitik. Trotzdem passieren Dinge, die mich immer noch einigermaßen optimistisch in die Zukunft blicken lassen. Wie kommt das? Wir haben ja immer wieder erlebt, dass scheinbar unmögliche Dinge passieren. Ich will nur ein Beispiel nennen, die deutsche Wiedervereinigung. Wir haben ja gerade den Fall der Mauer wieder gefeiert. Wer hätte dann nur ein paar Monate vorher gedacht, dass die Mauer auf einmal weg ist? Ja, niemand. Also hätte man gesagt, die Mauer ist ja nach einem halben Jahr weg. Man hätte uns für verrückt erklärt. Es ist passiert. Warum ist es passiert? Weil die Menschen es wollten. Die hatten einfach keinen Bock mehr auf diese Unfreiheit. Das heißt also, ich glaube, wenn sich was in der Bevölkerung entwickelt, und bei uns in Deutschland entwickelt sich auch so allmählich etwas, dann ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Dinge passieren. Der erste Ansatzpunkt, das erste Symptom dafür ist natürlich der Atomausstieg und die Energiewende. Natürlich könnte man vieles besser machen, aber alleine die Tatsache, dass Deutschland zumindest den Versuch unternimmt, so eine Energiewende hinzubekommen, sich über die erneuerbaren Energien langfristig zu versorgen, ist ein großes Signal, nicht nur für Deutschland nach innen, sondern auch nach außen für viele andere Länder. Und Deutschland hat auch, wenn vieles falsch gemacht wurde, eines gezeigt. Die erneuerbaren Energien sind keine exotischen Energien, sondern sie funktionieren, sie sind da, sie sind einsatzbereit und sie sind relativ krisensicher. Und dieses Verdienst, glaube ich, wird weitertragen. Und wir wissen einfach, dass selbst in China inzwischen sehr viel mehr Solarenergie genutzt wird, wie beispielsweise in Deutschland. Und da hat Deutschland einfach einen Stein ins Rollen gebracht, von dem ich hoffe, dass er wie ein Virus sozusagen die ganze Welt anstecken wird und dass es dann nicht nur eine deutsche, sondern auch eine globale Energiewende geben wird.
Gleichwohl, wenn ich richtig informiert bin, hat die Kanzlerin schon abgesagt, nach Lima zu reisen. Und deshalb sagen auch andere Staatspräsidenten ab. Ist das ein Nice-to-have-Thema in der Politik? Es hat ja etwas zu tun mit einem langen, langen Atem. Damit gewinnt man ja keine Wahlen.
Ja, damit gewinnt man keine Wahlen. Aber ich glaube, Umweltschutz, Klimaschutz, Ozeanschutz ist einfach negativ besetzt. Wir führen immer eine Verzichtsdebatte. Aber es geht nicht um Verzicht, es geht um Gewinn. Und ich glaube, das müssen wir immer wieder deutlich machen. Es geht um Gewinn. Es geht um Gewinn an Lebensqualität. Es geht um Gewinn im Sinne der Sicherung einer Energieversorgung auch für Deutschland. Denn wir dürfen noch nicht vergessen, wenn wir uns in der Welt umsehen, was passiert denn gerade? Wir haben die Ukraine-Krise. Wir haben die Dauerkrise im Nahen und Mittleren Osten. Wir sind abhängig von Energieimporten. Was ist denn, wenn Herr Putin, der lupenreine Demokrat, mal sagt, ihr zahlt jetzt das Doppelte für den Ölpreis oder für das Gas oder ihr kriegt gar kein Gas mehr. Was machen wir denn dann? Das heißt, es gibt sehr viele gute Gründe, in die erneuerbaren Energien zu gehen. Und Franz Alt, Ihr Kollege, der sagt immer, die Sonne schickt keine Rechnung. Wo gibt es denn so etwas? Wo gibt es einen Rohstoff auf dieser Welt, der kein Geld kostet? Sonne, Wind kosten kein Geld. Und ich finde, das muss man in den Vordergrund stellen. Und wenn unsere Kinder noch eine vernünftige, eine bezahlbare Energieversorgung haben sollen, dann müssen wir heute die Energiewende durchsetzen.
Ein leidenschaftliches Plädoyer. Lassen Sie uns gleichwohl die Chance noch nutzen, über ein paar konkrete Maßnahmen für die Ozeane zu sprechen. Das andere müssen wir auf jeden Fall angehen. Aber was kann man denn jetzt praktisch tun? Es gibt ja viele reale Interessen, Fischer, Länder, die davon leben. Was kann man tun?
Ja, also unsere Forschung legt ja nicht nur den Finger in die Wunde, sondern entwickelt auch Lösungen. Und diese Lösung gibt es. Also meine Kollegen haben zum Beispiel für die Fischerei Lösungen entwickelt. Vielleicht als Anmerkung, ein Großteil der Weltmeere sind hoffnungslos überfischt. Und das führt ja inzwischen sogar dazu, dass unsere Fangflotten hier im Atlantik eigentlich gar nichts mehr fangen, sondern weite Reisen unternehmen müssen, zum Beispiel nach Westafrika. Und jetzt beginnen dort die Meere leer zu fischen. Was muss passieren, also im Hinblick auf Überfischung? Man müsste nur mal 2 oder 3 Jahre die Fischbestände etwas mehr schonen, als es der Fall ist. Das heißt, man müsste die Fangquoten wirklich mal deutlich senken. Wenn man das tun würde, dann hätte man dann nach diesen 2 bis 3 Jahren die Bestände wieder so weit stabilisiert, dass man hinterher dann sogar mehr Fische wieder rausholen kann, ohne die Bestände zu gefährden. Das heißt, es geht letzten Endes darum, mal vielleicht 1 oder 2 Jahre länger zu warten, um dann sozusagen den Gewinn nochmal deutlich zu erhöhen. Also das ist so eine Win-Win-Situation, wie wir sagen. Auf der einen Seite können wir die Umwelt schützen, wir können die Bestände sich erholen lassen. Auf der anderen Seite würden wir dann tatsächlich die Fangquoten auch erhöhen können, was dann den Fischern auch wieder einen Vorteil bringen würde. Und ich glaube, solche Maßnahmen gibt es zuhauf. Und wir leben aber leider in einer Gesellschaft, in einer Welt, in der die Kurzatmigkeit regiert. Alles, was jenseits von einem Jahr ist, das ist nicht relevant, sondern wir wollen jetzt den Gewinn maximieren. Und von dieser Philosophie des schnellen Wachstums, des schnellen Geldmachens müssen wir weg. Es geht gar nicht darum, dass wir jetzt Jahrzehnte warten, aber einige Jahre reichen schon aus, um sozusagen wieder einigermaßen auf der Gewinnstraße zu sein.
Nachhaltigkeit auch im Umgang mit den Meeren, sowohl was die Fischerei als auch was Fischzucht anbelangt, auch ein Plädoyer aus Ihrem Buch, das von viel Liebe getragen ist, einiges an Wut transportiert, aber auch ein Signal der Hoffnung setzen will. Das Ende der Ozeane heißt das Buch, warum wir ohne die Meere nicht überleben werden. Vielen Dank für den Besuch auf dem blauen Sofa. Mojib Latif.
Vielen Dank. Danke schön. Vielen Dank.